Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Stay or go, was sollten Wirtz und Adeyemi tun?
Die Nationalmannschaft unter Flick. Vertrauen ist die Basis für den Aufschwung.
Die Tour 2022, hammerhart und ein Meilenstein der Gleichberechtigung.
NHL-Start. 6 Deutsche auf mehr oder weniger dünnem Eis.
Das sind sie am heutigen Mittwoch. Unsere Themen, die Stand jetzt um 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt es natürlich Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Ein französischer Superstar hat Geburtstag, lange vor Zinedine Zidane. Es geht um Fußball.
Guten Morgen also zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, wieder mit Unterstützung unseres Partners, des Sportinformationsdienstes SID, eine ganze Menge aufgetischt. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Willkommen bei uns bei Stand jetzt. Ja, die beiden sind erst 18 und 19 Jahre alt, aber schon heiß umworben von den großen Clubs Bayern und Dortmund. Die beiden Nationalspieler, nämlich Florian Wirtz und Karim Adeyemi. Und Stefan Effenberg, der hat die beiden jetzt in seiner T-Online-Kolumne mal gewarnt. Sich nämlich von möglichen Top-Angeboten auf keinen Fall verrückt machen zu lassen und auf jeden Fall ihren Clubs Leverkusen bzw. Salzburg noch ein bisschen treu zu bleiben. Ist das der richtige Tipp vom Tiger?
Ja, also wer würde dem Tiger eigentlich widersprechen? Also wenn ich in seiner Nähe wäre, würde ich das Ganze natürlich abnicken, sonst beißt er dir ein Ohr ab. Aber ich finde, es ist eine ganz schwierige Situation, denn ich gebe ihm recht, viele junge Spieler verbrennen bei großen Vereinen. Nehmen wir mal nur Fiete Arp. Ja, da war ein Star beim Hamburger Sportverein, als der Hamburger Sportverein noch einigermaßen Menschen hatte, die herausragten. Und dann ist er zu den Bayern gewechselt und ist komplett untergegangen und kickt jetzt in der Versenkung sozusagen und wurde dann noch weiter gereicht und gereicht. Da sieht man zum Beispiel, dass so ein Top-Talent auch ruckzuck verbrennen kann und es nicht karriereförderlich ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, bleiben wir beim Beispiel Bayern, denn das ist ja auch ein Thema bei Adeyemi zum Beispiel, wenn man Musiala sieht, der blüht natürlich auch in dieser Mannschaft auf und es funktioniert gut. Von daher tue ich mir mit einem Urteil da tatsächlich schwer, aber generell würde ich ihm recht geben zu sagen, nutzt ein bisschen die Gelegenheit, macht das bei euren Vereinen, werdet da ganz, ganz große, bis ihr euch absolut gar nicht mehr halten können.
Oder das, was sagst du? Finde ich auch. Ich möchte auch mal einen dieser Youngster sehen, der dann dem großen Geld so ein bisschen widersteht und sagt, nein, ich bleibe jetzt bewusst mal hier. Es gibt natürlich Beispiele so, aber es gibt eben auch die, die dann sagen, nein, ich schaffe das. Das ehrt sie zum einen, weil sie Selbstvertrauen zeigen und auch, ja, letztlich Cojones beweisen wollen, um sich dann eben durchzusetzen. Aber ich finde auch Bayern für Wirtz und für Adeyemi kommt noch ein bisschen zu früh. Ich kann die Intention der Bayern verstehen, sich diese Talente zu sichern. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Pflaster, sich da durchzusetzen als bei einem anderen Verein. Leverkusen, Salzburg, da haben sie die Möglichkeiten, da können sie spielen, da können sie auch mal Fehler machen. Bei Bayern ist das nicht möglich. Bei Dortmund, da wäre es vielleicht noch möglich, aber auch da sehe ich für die beiden jetzt nicht unbedingt eine sofort goldene Zukunft, weil auch da gibt es ja genügend Leute, die kicken können und die da auch diese Plätze dann schon blockieren. Und auch da wird die Entwicklung jetzt nicht unbedingt sofort bedeuten, dass sie immer spielen. Es sei denn natürlich, sie setzen sich durch. Aber das müssen sie, diesen Druck, den müssen sie aushalten. Mit 18, 19 finde ich es noch ein bisschen schwierig. Das Beispiel, was du gebracht hast, Musiala, ja, finde ich auch, ist ein Beispiel, was ähnlich liegt, aber eben nur ähnlich, weil der war noch ein großes Talent, als er zu Bayern kam, aber der hat sich da ja wirklich durchgesetzt, obwohl es noch gar keiner erwartet hatte. Der wurde ins Wasser geschmissen, ohne ihn wirklich zu fordern. Bei Wirtz ist es eine andere Geschichte. Der gilt ja als der kommende Superstar jetzt schon. Und wenn der zu Bayern kommt, dann sind die Augen auf ihn gerichtet. Musiala konnte im Schatten noch so ein bisschen mitspielen, hat es aber geschafft, aus dem Schatten zu treten. Also von daher, ich würde auch sagen, bleibt ein bisschen bei euren Leisten, kickt da noch eine Saison, vielleicht zwei Saison und wenn es dann funktioniert, ja, dann nehmen euch die großen Vereine auch noch und dann wird es vielleicht dann auch eher funktionieren als jetzt schon. Da habt ihr auf jeden Fall nicht die Gefahr, dass ihr euch verbrennt, wie andere bei Bayern, Tobias Rau, Jan Schlaudraff, da waren so viele bei.
Ja, da gibt's Beispiele ohne Ende. Ich meine, was man natürlich machen kann, wenn man damit geschickt wirtschaften will in irgendeiner Art, ist, dass du die Jungs eben, dass du denen einen Vertrag gibst und dass du sie quasi dann ausleihst. gehst, ne? Und dann sagst, okay, aber bleibt da, ich weiß nicht, weiß gar nicht, ob das machbar ist, also sagen, komm her, wir kaufen so die Jungs und lassen sie aber bei ihren Vereinen, aber haben quasi das mehr als das Vorkaufsrecht, sondern wir haben ihn ja quasi schon eingekauft, aber sie lassen die trotzdem dort auf der Weide. Das würde ich noch sagen, wäre vielleicht so eine Geschichte, aber auch da weißt du natürlich nicht, wie sie sich entwickeln, wie es mit Verletzungen läuft. Also entweder nimmst du sie ganz zu dir und guckst dann, dass du sie natürlich auch, was heißt mit medizinischer Abteilung etc. eben auch betreust, oder du lässt sie ausgeliehen. Weiß ich nicht, bei Philipp Lahm und Stuttgart hat es ja auch funktioniert, vor vielen, vielen Monaten. Ich weiß es nicht. Also einigen wir uns vielleicht darauf, Jungs, bleibt da, wo ihr seid. Und wenn ihr dann wirklich durchgestochen seid durch die Masse auch an sehr, sehr guten Spielern und noch höher kommt, dann könnt ihr immer noch mehr machen.
Sinan Kurt, Sebastian Rode, alles so Beispiele. Fiete Arp, du hast ihn genannt. Also ich stehe da auch so hinter deinem Urteil. Warten wir es einfach mal ab. Und die Jungs sollten auch warten, denn die große Karriere kann kommen, aber mit Gemach.
Stand jetzt aktuell.
Der Start unserer Hansi Flick ist bei der deutschen Fußballnationalmannschaft richtig gut gelungen. 5 klare Siege, WM-Ticket gelöst, Startrekord von Joachim Löw eingestellt. Mal ab vom Ergebnis, das Spiel der Mannschaft macht jetzt auch echt wieder einen ganz guten Eindruck.
Das stimmt, obwohl es ja auch Punkte gibt, die man noch kritisieren muss, habe ich ja gestern auch getan, aber unterm Strich, das macht schon wirklich wieder Spaß, was die da bieten. Und das hat vor allem natürlich mit Hansi Flick zu tun, mit ihm als Person, mit seiner Art, wie er Fußball spielen lässt, und das wiederum hat viel damit zu tun, wie er die Spieler anspricht, wie er mit ihnen umgeht, ne?
Ja, das finde ich auch. So hat er Thomas Müller zum Beispiel in seiner Bayernzeit wieder aufgebaut, als der ja quasi am Boden lag, irgendwie nur noch Ergänzungsspieler war. Wirklich gedemütigt, muss man sagen. Eigentlich keine Zukunft mehr gesehen hat. Im Prinzip war es bei Jerome Boateng damals ja auch ganz genauso.
Und er hat beiden immer wieder das Vertrauen geschenkt, hat sie damit auch wieder aufgebaut, ihnen gezeigt, hey, wir gehören doch noch dazu und wir sind wichtig. Der Trainer baut auf uns, und das macht er ja aktuell dann auch bei der Nationalmannschaft mit Timo Werner. Dem kann man ja nur zu Recht seinen Chancenwucher in den letzten Spielen vorwerfen. Man kann das kritisieren, aber Flick macht das nicht. Er wird ihm das sicher auch mal gesagt haben, aber das weiß Werner auch selber. Aber Flick stärkt ihm demonstrativ den Rücken nach außen. Aber was man so hört, auch in der Kabine. Und da sagt er immer, Timo ist einer von uns. So drückt's Flick aus, und damit streichelt er natürlich auch die Seele des Spielers. Er hat ja auch selber gesagt, das kommt gut bei ihm an, wenn der Trainer so auf ihn baut und so mit ihm umgeht. Und so hat es bei Müller geklappt, so hat es bei Boateng geklappt. Und bei Werner scheint er damit ja auch diesen Knoten so langsam zu lösen. Gestern hat er ja immerhin schon doppelt getroffen.
Ja, und genau diese Fähigkeit, diese menschliche Art macht Flick aus. Und das kann ich tatsächlich auch aus dem Nationalmannschaftsumfeld schon im Vorfeld sagen. Er war ja schon mal für den DFB tätig als Sportdirektor und hat dort die beste Visitenkarte hinterlassen, die ein Mensch hinterlassen kann. Und er ist wirklich ganz, ganz hoch angesehen, weil er ein Kommunikator ist. Er ist ein Mensch, der einem auf Augenhöhe begegnet, und das macht großen Spaß, und das ist ein ganz großes Plus. Er ist ein Seelenfänger im besten Sinne, aber daraus abzuleiten, dass er weich wäre, das wäre ein großer Fehler, denn er kann auch Härte zeigen, wenn es sein muss, und dazu hat er einfach auch fußballerisch und taktisch wirklich einiges drauf.
Und das ist ein Komplettpaket, das Fußball Deutschland berechtigterweise jetzt wieder hoffen lässt, dass der Anschluss an die Weltspitze ja dann doch in absehbarer Zeit wieder geschafft werden könnte. Aber am Konjunktiv hört ihr schon, das ist trotz der Vorzüge von Flick natürlich kein Automatismus, denn die anderen Nationen, die sind Deutschland ja zum Teil fußballerisch noch ein bisschen voraus, die sind zum Teil auch noch besser besetzt. Frankreich zum Beispiel im Angriff klar überlegen. Italien hat ja vielleicht die bessere Gemeinschaft, auch wenn da bei Deutschland auch was entsteht. Aber Italien, das war dieser Zusammenhalt bei der EM, der sie natürlich nach vorne gebracht hat. Und auch Brasilien, England, Belgien, Argentinien, die haben alle ganz, ganz große Stärken.
Ja, aber Flick gibt mit seiner Art auch Vertrauen. Ja, er lobt, ja, also es ist immer mal, wenn ein Spieler auch in einem Loch steckt, da gibt er ihm Zuspruch, haben wir gerade besprochen, wie bei Werner, aber auch den Fans, das ist eine wichtige Voraussetzung für große Siege, ja, also sie mal aus so einem Tal auch rauszuholen, und dazu kommt noch, dass die aktuelle DFB-Auswahl natürlich auch Qualität und jetzt wieder, wie ich finde, die nötige Gier besitzt. Das in Kombination, das kann weit tragen. Hoffentlich schon bei der Weltmeisterschaft dann in Katar.
Top und Flop.
Top des Tages ist Chris Nikic. denn der hat beim Boston-Marathon einen Meilenstein für Menschen mit Down-Syndrom gesetzt. Vor einem Jahr hat er seinen ersten Ironman-Triathlon beendet, jetzt auch seinen ersten Marathon. Und er hat bewiesen, dass er dank seines unbändigen Willens bislang jedes noch so unerreichbar wirkende Ziel erreichen konnte und erreicht hat. Top, ein echtes Vorbild für viele.
Und Flop des Tages ist John Gruden, der mittlerweile Ex-Headcoach der Las Vegas Raiders in der NFL. Über Jahre hinweg hatte der rassistische Frauen- sowie schwulenfeindliche E-Mails verschickt und damit Clubbesitzer, Coaches, Journalisten und Liga-Chefs beleidigt. Gruden kam mit seinem Rücktritt jetzt letztlich nur seinem unvermeidbaren Rauswurf zuvor. Das ist eine ganz, ganz eklige und widerliche Type.
Stand jetzt aktuell.
Am Donnerstag wird in Paris die Strecke der Tour de France 2022 vorgestellt. Sie startet am 1. Juli in Kopenhagen und endet am 24. Juli in Paris natürlich. Und nach allem, was man so hört, die wird's ganz schön in sich haben.
Ja, die wird hammerhart. Das kann man wohl sagen, wenn das alles so stimmt, was da durchgesickert ist. Der mythische L'Alpe d'Huez-Anstieg soll erstmals seit 2018 wieder dabei sein. Und es soll zum nach 1986 erst zweiten Mal auch eine Etappe auf den 2413 Meter hohen Alpenriesen Col du Granon geben. Und die wird da sogar enden. Also eine Bergankunft auf fast 2500 Meter. Dazu kommen noch zwei Pyrenäen-Bergankünfte und auch die Planche des Belles-Filles. Tourfans erinnern sich, das war die Stelle, an der 2020 Pogacar in einem epischen Finale Landsmann Roglic den Toursieg doch noch entriss, auch dabei. Boah.
Ja, und es wird ja nicht nur geklettert, sondern es geht auch über ekliges Kopfsteinpflaster, die ja auch bei Paris-Roubaix zum Einsatz kommen.
Ja, auch das ist ein echter Hammer und nichts, was jetzt beispielsweise Emanuel Buchmann groß freuen wird. Der Deutsche gilt ja, ja, sagen wir mal vorsichtig, als durchaus sturzaffin und Buchmann, der will ja unbedingt was reißen. Der will ja endlich bei einer Grand Tour auf das Podium. Das ist ihm seiner Karriere ja bisher noch nicht gelungen und auch in dieser Saison war er ja davon auch ziemlich weit weg. Er will sich ja zeigen und da ist dann so ein Streckenverlauf vielleicht nicht unbedingt das, was ihm dann entgegenkommt, aber es ist ja noch ein Jahr, ein halbes Jahr hin. Da kann er ja noch ein bisschen dann entsprechend sich darauf vorbereiten. Gilt übrigens auch für Primoz Roglic, der ist ja auch schon 32. Jagt seinem Toursieg immer noch vergeblich hinterher. Der hat die Vuelta dreimal gewonnen, aber die Tour eben noch nicht. In diesem Jahr musste er sogar vorzeitig aussteigen. Und Topfavorit Pogacar konnte er so natürlich nicht gefährden. Der hat zweimal in Folge jetzt gewonnen, ist natürlich dann auch im nächsten Jahr dann wieder der, den es zu schlagen gilt. Dem dürfte der Kurs auch liegen. Und wenn Roglic das jetzt endlich mal schaffen will, vor seinem 9 Jahre jüngeren Landsmann zu landen am Ende, dann muss er zusehen. Mit 32, da wird er auch ja natürlich nicht jünger, da läuft ihm auch so ein bisschen die Zeit weg.
Ja, und es ist aber auch nie schlecht, für irgendwann eine Veränderung herbeizuführen. Höchste Zeit ist es zum Beispiel, dass endlich auch Gleichberechtigung bei der Tour Einzug hält und die Frauen wieder mitfahren dürfen. Zwischen 1984 und 1989 gab es die Tour de France Femme. Das Nachfolgerennen wurde 2009 letztlich das letzte Mal ausgetragen, hatte allerdings keine große Bedeutung. Jetzt also die Rückkehr. Und da im Sommer weder Fußball-Weltmeisterschaft noch Olympia stattfindet, dürfte die Tour 2022 das Highlight werden und eben auch ein Meilenstein der Gleichberechtigung.
Heute in der Sportgeschichte.
90 Jahre alt wäre er heute geworden, dieser große französische Fußballer, der körperlich allerdings eher klein war. Kleiner Napoleon nannten die Fans Raymond Coppa, den Mann, der als einer der besten Franzosen aller Zeiten gilt.
Und der Mitglied des Weißen Balletts von Real Madrid war Copita, nannten ihn die Spanier ehrfurchtsvoll.
Sein eigentlicer Name war nämlich Raymond Kopaszewski und er war der Sohn eines polnischen Bergmanns und arbeitete auch selbst unter Tage, verlor dort bei einem Arbeitsunfall Teile von Daumen und Zeigefinger der linken Hand.
Ja, das hinderte ihn aber nicht daran, sein außergewöhnliches Fußballtalent zu zeigen. Mit 21 lief der 1,68 Meter kleine Stürmer 1952 erstmals für die Equipe Tricolore auf und die Auswahl gewann mit 3:1 gegen Deutschland.
Und bei der WM 54 in der Schweiz, da war er dann eher noch Mitläufer, aber bei der WM 58 in Schweden, da spielte er das beste Turnier seiner Karriere. Er führte Frankreich auf den 3. Platz, wurde auch zum besten Spieler der Endrunde gewählt, vor Pelé, vor Garrincha, vor Didi, vor Wawa, vor den Spielern des damals neuen Weltmeisters Brasilien.
Coppa starb 2017 im Alter von 85 Jahren im westfranzösischen Angers, in dem Ort, wo er mit 18 seinen ersten Profivertrag unterschrieben hatte. Und nur wenige Wochen nach seinem Tod ehrte ihn die Stadt mit der Umbenennung des Stadions in Stade Raymond Coppa.
Stand jetzt aktuell.
Die NHL ist in der Nacht wieder losgegangen, die neue Saison läuft also und in der werden ja insgesamt auch 6 deutsche Akteure mitmischen.
Über Philipp Grubauer und Leon Dreiseitel haben wir gestern und vorgestern ja schon ausführlich berichtet, aber wer sind die anderen 4? Die stellen wir euch jetzt vor.
Es hätte ja sogar noch einer mehr sein können, aber Sturmtalent John Peterka, der hatte es letztlich nicht ganz geschafft mit einem Platz im Team der Buffalo Sabres, da wurde das dann doch nichts. Der 19-Jährige wird erstmal in der AHL geparkt beim Sabres Farm Team Rochester Americans. Dafür ist der gleichaltrige Tim Stützle bei den Ottawa Senators an Bord.
Weniger verwunderlich nach seiner fulminanten Rookie-Saison, da kam er insgesamt auf 29 Scorepunkte, aber jetzt kommt die zweite Saison und da muss er die Leistung aus dem Vorjahr ja nicht nur bestätigen, sondern alle erwarten, dass er noch eine Schippe drauflegt. Das Talent dafür hat er auf jeden Fall, das Mindset auch. Jetzt muss er nur noch abliefern.
Ja, nur noch. Genau wie Moritz Seider bei den Detroit Red Wings. 20 ist der, wurde 2019 beim Draft ja an 6. Stelle gezogen, hatte dann zunächst im Farmteam spielen müssen und sich auch erst in Schweden beweisen müssen. Da wurde er nämlich hin ausgeliehen. Jetzt ist er aber zurück und jetzt hofft er, dass er auch endlich dann seinen ersten NHL-Einsatz kriegt.
NHL-Einsätze hat sein Teamkollege in Detroit, Thomas Greiss, schon einige auf dem Buckel. Er ist allerdings extrem umstritten, zumindest in Deutschland, weil er wiederholt durch ja umstrittene Posts in sozialen Netzwerken auffällt. Er kondoliert da gerne mal den Rechten und anderen Verschwörern, liked die Beiträge. Und das tut er, sagt er selbst, weil er sich selbst als weltoffen sieht.
Ja, so kann man sich seine verquere Weltanschauung auch verklären. Also, ja, lassen wir es mal lieber. Nicht verstecken muss ich dagegen Nico Sturm. Ist auch schwierig, denn der fällt auf, weil er ziemlich groß ist und weil er auch noch toll Schlittschuh läuft. 26 ist er, spielt bei der Minnesota Wild und war letztes Jahr ja einer der Gewinner. Im Team hat er 11 Tore selbst erzielt und 6 Assists geliefert. Und er hat im Sommer noch mal ein bisschen an seinem Skating und seinem Schuss gearbeitet. Und das lässt hoffen.
Und zu guter Letzt haben wir noch Marco Sturm zu bieten. Früher selbst NHL-Profi, dann Bundestrainer und jetzt Co-Trainer der Los Angeles Kings. Und das schon seit 4 Jahren. Da half er mit, die Kings umzubauen, neu aufzustellen. Und in dieser Saison soll nun geerntet werden. Das Team will angreifen und eingreifen in den Kampf um den Stanley Cup.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind heute dran. Die haben aktuell ja großes Verletzungspech. Pia-Sophie Wolter, Alexandra Popp und Eva Pajor, die fallen alle 3 langfristig aus. 3 Leistungsträgerinnen, die dann auch heute fehlen, wenn es am 2. Spieltag der Gruppenphase der Champions League gegen Servett Genf geht, nachdem es ja zum Auftakt ein 3:3 beim Titelanwärter FC Schalke gegeben hatte.
Und in der Handball-Champions League empfängt Meister Kiel ab 18.45 Uhr RK Zagreb und Vizemeister Flensburg tritt auswärts ab 20.45 Uhr bei Kielce Polen an. Kiel hat 2 Siege auf dem Konto. Flensburg wartet nach 3 Spielen noch auf den ersten Sieg in der Königsklasse.
Ob sich das ändert, darüber erzählen euch sicherlich die Kollegen vom Sportradio Deutschland dann alles, was wichtig ist. Ganz aktuell halten sie euch auf dem Laufenden. Dort gibt's ja alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ja, und morgen früh sind wir ab 7.07 Uhr wieder für euch da. Dann gibt's wieder frische News, frische Themen für den Tag im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und da haben wir für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr, rund 250 Podcast-Serien. Klickt euch einfach mal durch, hört ihr bestimmt irgendwas, was euch interessiert. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.